Ja, ich grüße Sie auch herzlich zu Ihrem Gottesdienst. Es ist immer schön, bei Ihnen zu sein hier. Ich habe Ihnen ein Lied mitgebracht. Also, noch ein Lied, ja? Und zwar ein Wallfahrtslied. Den Psalm 129. Und die 8 Verse lese ich uns jetzt zu Anfang hier vor. Psalm 129. Da heißt es, ein Wallfahrtslied. Sie haben mich oft bedrängt, von meiner Jugend auf, so sage Israel. Sie haben mich oft bedrängt, von meiner Jugend auf. Aber sie haben mich nicht überwältigt. Die Pflüger haben auf meinem Rücken geackert und ihre Furchen lang gezogen. Der Herr, der gerecht ist, hat der gottlosen Stricke zerhauen. Ach, dass zu Schanden würden und zurückwichen alle, die Zion Gram sind. Ach, dass sie würden wie das Gras auf den Dächern, das verdorrt, ehe man es ausrauft, mit dem der Schnitter seine Hand nicht füllt, noch der Gabenbinder seinen Arm. Und keiner, der vorübergeht, soll sprechen, der Segen des Herrn sei über euch. Wir segnen euch im Namen des Herrn. Ja, Wallfahrtslieder. Es gibt eine ganze Gruppe von Wallfahrtsliedern in den Psalmen. Es gibt ja verschiedene Arten von Psalmen, Bußpsalmen, Lobpsalmen, verschiedenste Art. Unter anderem die Wallfahrtslieder. Das ist etwas ganz Eigenartiges, Besonderes. Das sind die Psalmen 120 bis 134. Das waren Lieder, die Wallfahrer, also die Pilger, man ist ja in Israel jedes Jahr 3-mal nach Jerusalem gewandert. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Aus Galiläa waren das 3 Tagesreisen. Reisen ist schon groß gesagt, die gingen also zu Fuß, ja. Die wenigsten hatten einen Esel oder sowas. 3 Tage hin, dann haben sie 1 oder 2 oder 3 Tage gefeiert, ja, 5, manche 5 Tage, je nachdem. Und dann sind die 3 Tage wieder zurückgelaufen. Gut zu Fuß, nicht wahr? Und auf diesen, und das 3-mal im Jahr. Also man fragt sich, wann haben die eigentlich gearbeitet, ja? Dann haben die noch eine Woche lang Hochzeit gefeiert. Also Passa, Pfingsten und Laubhüttenfest, jetzt im Herbst. Das Laubhüttenfest war auch solch ein Zug nach Jerusalem. Und auf diesen Wanderungen, das ist der eigentliche Punkt, da haben sie diese Wallfahrtslieder gesungen. Man ist ja in Gruppen gelaufen, das war sicherer und auch schöner. Ja, und so wie wir hier heute Morgen sitzen, Sie hätten auch zu Hause alleine im Wohnzimmer sitzen können und all die schönen Lieder singen, hier ist es einfach in der Gruppe schöner. Das macht mehr Mut, gibt Kraft und ja, es ermutigt auch, Dinge auszudrücken, die man vielleicht als Einzelner für sich im stillen Kämmerlein gar nicht so sagen kann. Das Wandern fiel beim gemeinsamen Singen leichter. Man richtete sich durch die Inhalte dieser Lieder auch gemeinsam aus auf das Fest. Also das war so schon eine Vorbereitung, zielgerichtete Vorbereitung. Und wenn das Fest zu Ende war, dann ging man gemeinsam zurück, begeistert auf dem Heimweg mit all dem Guten, was man erlebt hat in Jerusalem. Ich nenne mal so solche Wallfahrtslieder, die kennen Sie vielleicht. Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Das ist solch ein Lied. Das Interessante war ja auch, dass die das alles auswendig konnten. Die hatten ja kein Liederbuch mit dabei. Also die hatten 150 Lieder in ihrem Liederbuch, ja. Aber die Wallfahrtslieder und viele andere hatten die einfach drin, drauf. Psalm 126. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Wir werden sein, ja. Das kann man eigentlich nur gemeinsam singen. Typisch waren die Wiederholungen, ähnlich hier unserer Chorusse. Also Psalm 124 zum Beispiel, ganz typisch. Wäre der Herr nicht bei uns, so sage Israel, wäre der Herr nicht bei uns, so ersäufte uns das Wasser und die Ströme gingen über unsere Seele. Das war so ein bisschen so ähnlich wie die Spirituals. Also die Sklavenlieder, die die afrikanischen Sklaven, die ja rüber transportiert worden sind in die USA damals, die da auf den Baumwollfeldern in ihren Reihen gearbeitet haben, haben die geschuftet und in ihrer Not, ihrem Leid, haben die gesungen. Die haben ihrer Not und ihrem Schmerz haben die eine Stimme gegeben. Ich weiß nicht, ob Sie ein Spiritual kennen. Ja? Mein Lieblings-Spiritual ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Swing Low, Sweet Chariot, coming for to carry me home. Kann man ja singen mit Ihnen hier. Also, schaukle sanft, swing low, schaukle sanft, süße Kutsche, poetisch, ja, die kommt, um mich nach Hause heimzuholen. Super. Stehen Sie, da haben die ihre Seele reingelegt. So, das waren, so war das bei den Wallfahrtsliedern. Und so lesen wir diesen Psalm hier. Und der ist durch eine Wiederholung besonders charakterisiert, die sehr schwierig klingt. Sie haben mich oft bedrängt von meiner Jugend auf, so sage Israel. Sie haben mich oft bedrängt von meiner Jugend auf. Tja. Sie singen ihr Leid gemeinsam hinaus. Sie decken geradezu in der Gruppe, im gemeinsamen Singen, ihre Wunden auf. Sie verstecken sie nicht mehr, sie schauen sie gemeinsam an. Und das übrigens mit sehr drastischen Worten. Also die nehmen kein Blatt vor den Mund. Die Pflüger haben auf meinem Rücken geackert und ihre Furchen langgezogen. Was heißt denn das? Das ist ein Bild. Da ackert jemand mit dem Pflug auf ihrem Rücken. Das ist wahrscheinlich ein Bild für die Peitschen, die ihnen über den Rücken gezogen worden sind. Und die blutige Furchen und Striemen hinterlassen haben. Oder ein Bild dafür, wie ihre Unterdrücker sich auf ihren Rücken bereichert haben, also auf ihre Kosten gelebt haben und das von Jugend auf. Also Israel, das Volk Israel, hat ja eine Geschichte hinter sich, in der man sowas nachvollziehen kann, nicht wahr? lassen wir solch einen Psalm, solch ein gemeinsames Lied, lassen wir das mal an uns ran. Lass das mal an dich ran. Also, wie oft bist du bedrängt worden? Oft steht hier. Von Menschen, die es nicht gut gemeint haben mit dir. Das ist ja noch harmlos ausgedrückt. Aber schlimm genug. Also, im Bild gesprochen, wie sieht eigentlich heute Morgen dein Rücken aus hier? Ja, haben wir immer gut zu, versteckt. Mein Rücken geht niemand was an. Wir haben gut versteckte Wunden. Die Frage, die dieser Psalm an uns heranträgt, ist eigentlich, was hast du alles erlitten? Und die Wallfahrtslieder bringen so etwas und das gemeinsam, das haben die gemeinsam gesungen, an die Oberfläche. Heilsam für die Seele, oft bedrängt. Und dann kommt aber die Antwort, und die ist auch typisch für die Psalmen, ja? Die Psalmen sind ein Buch, in das man sein ganzes Herz hineinlegen kann. Oder Gott sein Herz auch hineingelegt hat, ja? Und dann steht hier, aber, die große Wendung, aber, der große Gegensatz, sie haben mich nicht überwältigt. Also hier klingt der Triumph des Psalmisten hindurch. Das macht der Psalmist gleich zu Anfang klar. Gott hat mich gerettet. Vers 4. Der Herr, der gerecht ist, hat der gottlosen Stricke zerhauen. Auch wieder ein Bild, ja? Also wenn hier von Pflügen die Rede ist, dann war das ja mit so einem Ochsen hat man gepflügt und er hatte so ein hölzernes Joch auf dem Nacken und das wurde dann mit Stricken befestigt. Und hier heißt es, der Herr hat diese Stricke, mit denen die mich gepflügt haben, durchschlagen, durchtrennt. Der gerechte Herr hat die Stricke der Gottlosen zerhauen, Stricke, die das Joch des Pflügers festbanden. Sie haben mich nicht bewältigt, überwältigt. Diese Wendung muss geradezu kommen, hier in dem Psalm, ja? Aber, und das ist das Spezifikum dieses Psalms, nicht zu früh. Manche Christen klagen hauptsächlich, also wenn man die trifft und hört, dann weiß man schon, das kommt erstmal so eine Klagewelle auf einen zu. Die reden nicht von Gottes Rettung oder wenig oder kaum oder so. Aber es gibt Christen, die reden zwar von Gottes Rettung in ihrem Leben, die haben aber nie geklagt. Die haben das eigentlich so, wie das hier steht, nie richtig mal rausgelassen vor ihrem Gott. Hast du eigentlich alles einmal ausführlich, alles, was auf deinem Rücken sich da so abgespielt hat, hast du das eigentlich alles mal ausführlich Gott geklagt? Hast du dich richtig ausgeweint bei deinem Gott? Das haben sehr wenige. Richtig abgeladen. Das geht nicht zwischen Tür und Angel. Hast du dann auch richtig aufgeatmet bei ihm. Aber sie haben mich nicht überwältigt. Das ist eine ganz wichtige Frage. So. Kommt jetzt ein Lobpreis? Würden wir eigentlich jetzt erwarten? Kommt aber nicht. Es kommt sogar noch dicker. Also eine Verstärkung der Klage. Vers 5. Ach, das zu Schanden, hier im hebräischen Text steht tatsächlich ach. Was heißt eigentlich ach? Ja. Das ist ein emotionaler Ausruf, ein Ausdruck meiner Seele, meines Herzens, meines Leides. Ach, dass zu Schanden würden und zurückwichen alle, die Zion Gram sind, schreibt er hier. Könnte man sagen, ups, da entpuppt sich dieser Psalm ja als Rachepsalm. Also Rachepsalmen sind auch so eine Kategorie, ne? In dem Psalm. Haben Sie schon mal eine Predigt über einen Rachepsalm hier gehört? Vielleicht verschweigen die. Da springen wir bei der Textlesung immer drüber weg. Ja? Gibt so schöne Psalmen, da stehen da so Rachepassagen drin. Die klammern wir gerne mal aus. Vers 6. Ach, dass sie würden wie das Gras auf den Dächern. Sie, also meine Feinde, das verdorrt, ehe man es ausrauft, mit dem der Schnitter seine Hand nicht füllen und der Gabenbinder seinen Arm nicht füllen kann. Das heißt also, Flachdach, ja, wuchs schon mal Gras, aber das konnte man zu nichts gebrauchen. Das verdorrte. So sollen sie werden, sagt er ihr. Und der schlimmste Vers, müssen Sie mal zu Hause nachlesen, ne? Vers 8. Und keiner, der vorübergeht, soll sprechen, also an solch einem Haus solcher Leute vorübergeht, soll sprechen, der Segen des Herrn sei über euch. Tja. Extra kein Segenspruch für die Feinde. Damit schließt der Psalm. Da kommt ein Punkt. Wie ist das zu verstehen? Also wofür soll sowas hilfreich sein? Wo ist das hier erbaulich hier heute Morgen in Ihrem Gottesdienst? Antwort. Weil die Rachepsalmen des Alten Testamentes den Wutkreislauf durchbrechen. Die Rachepsalmen sind eine ganz, ganz wichtige seelsorgerliche Hilfe für das geplagte Israel. Die Wallfahrer bringen ihre Wut und ihre Verletzungen zu Gott. Sie singen die raus, gemeinsam. Sie machen geradezu Mut dazu. Sie machen aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Sie sprechen aus, was sie fühlen. Sie bringen ihre Rachegedanken zu Gott. Und das ist der Punkt. Und damit schlagen sie eben nicht zurück. Sie werden nicht, wie das eigentlich in unserem Leben hier immer der Fall ist, auch bei uns hier, sie werden nicht vom Opfer zum Täter. Sie geben den Kreislauf von Wut und Gewalt und Verletzung eben nicht an die nächsten Opfer weiter, die meistens damit gar nichts zu tun haben, oft. Sondern sie laden sie bei Gott ab und das mit der ganzen Wucht ihres Herzens. Also da halten die, nehmen die kein Blatt vor den Mund. Hast du das mal gemacht? An dieser Stelle fragen wir uns, dann warum sind eigentlich meine Feinde, deine Feinde, warum sind die eigentlich so? Wahrscheinlich, weil sie selber mit einem blutigen Rücken einhergehen und selber Opfer geworden sind. Und wenn du das merkst, hier ist ein Kreislauf. Ein Kreislauf, der Täter ist selber Opfer geworden. Mein Feind ist selber zerfurcht auf seinem Rücken. Er ist selber oft bedrängt worden und deshalb ist er so geworden. Er gibt all das weiter, was ihn so verletzt hat. Also die Größe der Wut eines Menschen und die Gewalt der Menschen zeigt eigentlich die Größe ihrer eigenen Verletzungen auf. Das ist ein Teufelskreislauf. Das, was da in Chemnitz geschehen ist, was in unserem Land an Wut, an Hass auf Menschen besteht, das knüpft an die Verletzungen an, die Menschen in sich tragen. Und ihr Lieben, da hat die Bibel eine einzigartige Antwort. Die finden Sie nirgendwo. Das ist tatsächlich, da hat Gott sein Urheberrecht drauf. Einzigartig. Nämlich eine Lösung. Bringe deine Bitterkeit und deine Verletzung und deine Wut hin zu Gott. Er ist der gerechte Richter und Rächer sogar, sagt er. Also lass alles raus an der richtigen Adresse. Paulus schreibt, das haben wir hier in der Textlesung gelesen, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, Römer 12, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Deine Rache ist nämlich nie gerecht. Das ist das Problem. Du haust immer einen Zahn zu viel raus. Du haust deine Reaktionen treffen nie den gerechten Punkt. Gott ist der Einzige, der an dieser Stelle Menschen gerecht wird. Überlasse die Rache ihm, gib das ab. Mein ist die Rache, spricht Gott, ich will vergelten. Rache. Rache ist ein sehr starkes menschliches Motiv. Eines der stärksten. Also Motiv, Beweggrund heißt das. Und zwar nicht nur die Blutrache mit dem Messer, oder so. Viele Menschen sind durch Menschen verletzt und rächen sich auf sehr heimliche, subtile Weise an ihrer Umwelt. Oft an Menschen, die gar nichts damit zu tun haben. Mit ihren Wunden. Rache. Soll ich Ihnen mal ein Beispiel nennen? Schadenfreude ist ein sehr typisches Gefühl für Rache. Also jemanden, wir sagen das im Deutschen so auch brutal, jemanden ins Messer laufen lassen, heißt also jemanden nicht zu warnen. Du siehst eine Gefahr für jemanden und du sagst es ihm nicht. Du lässt ihn laufen, du lässt ihn da reinlaufen, weißt du, was das ist? Das ist Rache. Kinder können sich furchtbar rächen. An ihren Eltern, an Lehrern, an Geschwistern. Ehepartner können sich aneinander rächen. Arbeitnehmer rächen sich an ihren Vorgesetzten und umgekehrt. Was ploppt da bei dir jetzt hoch? Also hast du dich schon mal gerecht? An wem und wie? Und da merkst du plötzlich, Mensch, in meinem Herzen, da sind ja Sachen, die sind ja richtig eklig. Die sind ja richtig böse. Das ist ja furchtbar. Das ist aber da drin. Und das arbeitet. Da ist ein Motor, der läuft. Und der geht immer rund und immer rund und immer rund. Und wie wird der abgeschaltet? Wie wird der durchbrochen? Wer zieht den Stecker raus? Wenn du das verstehst und deine Rache bei Gott ablädst, vielleicht sogar laut, wie auch immer, wenn du dich an Gott wendest und dein Leid zu ihm herausschreist und bei ihm ablädst, dann musst du dich nicht mehr an Menschen rächen. Das ist eine biblische Wahrheit, die funktioniert. Du durchbrichst den Kreislauf von Gewalt, Bedrückung und Verletzung. Und der Täter verliert übrigens auch dann seine Macht über dich als Opfer. So, also wir haben bisher zwei Dinge gehört, ja? Du bist oft, wiederholt er hier, bedrängt worden. Du bist als Kind Gottes, weil du einen Herrn hast, der stärker ist als alles, ja, Schöpfer Himmels und der Erden, nicht überwältigt. Und er gibt dir Kraft, unter anderem an so einem Gottesdienst hier, in der Gemeinschaft der Heiligen, da seinem Wort miteinander Lieder singen, das gibt Kraft. Du bist nicht überwältigt, sonst säßt du nicht hier. Und eigentlich steht in diesem Psalm indirekt noch ein dritter Gedanke. Nämlich das Böse besiegen. Das, was Paulus daraus eigentlich als Lehre zieht. Damit wird der Rahmen nochmal gesprengt und nochmal eins draufgesetzt. Jesus sagt seinen Jüngern in der Bergpredigt, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Dazu schenkt Gott dir Kraft, wenn du die Säure deines Herzens mal ausgekippt hast. Überwinde das Böse mit Gutem, sagt Paulus. Dann kehren Christen den Fluch um in Segen. Sonst geht der Fluch immer weiter. Auch durch dich. Du kannst das Ding umkehren. Wer seine Rache bei Gott abgeladen hat, der kann dem Täter mit Liebe heimzahlen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal in seiner Nazi-Gefängniszelle am Ende des Jahres, am nächsten Jahr, 1945, wurde er ermordet. Zu Weihnachten 1944 hat er geschrieben, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Also wir können in der Kraft Gottes das Ding drehen. Du musst kein Opfer bleiben. Du musst nicht zum Täter werden. Wer die überwältigende Liebe Gottes versteht und auch erfahren hat, also erlebt hat, und auch den Täter versteht, warum die alle so sind, die über deinen Rücken gefahren sind, der kann Feindesliebe üben. Segnen statt fluchen. Er kann vergeben. Und so werden auch die eigenen Wunden übrigens am besten geheilt. Ich schließe mit vier Schlussfragen hier aus dem Wallfahrtslied. Erstens, welche Wunden und Verletzungen bringst du eigentlich hier so mit, die keiner sieht? Mach mal deinen Rücken frei, könnte ich sagen. Es braucht auch Vertrauen, Seelsorge. Lass mal jemanden an deine Wunden ran. Also vor allen Dingen Gott. Vielleicht ist es hilfreich, auch das mit einem Menschen zu besprechen. Schau das einmal an. Verdräng das nicht und macht das nicht alles immer schön rund und niedlich. Das ist es nicht. Verleugne sie nicht. Zweitens, hast du dein Leid herausgelassen, es Gott gesagt, dich ausgeweint, sie ihm überlassen? Hast du deine Rache bei ihm abgegeben? Auch das ist hilfreich durchaus in der Hilfestellung eines Menschen. Aber es geht um Gott, es geht um Jesus. Und drittens, hast du die Rettung Jesu wirklich auf dich wirken lassen? Also kannst du von Herzen danken? Manchmal sagen wir nur Danke wie so gut erzogene Kinder. Ne? Wie sagt man Danke? Nein. Kommt der Dank aus einem befreiten Herzen? Aus einem geheilten Herzen? Kannst du Jesus über deinem Leben loben? Kannst du deinen Retter anbeten? Und viertens eben, kannst du segnen? Kannst du vergeben? Kannst du den Fluch mit Segen beantworten? Eine große Lektion aus solch einem Wallfahrtslied, was die gemeinsam gesungen haben. Und die Wallfahrer, die so nach Jerusalem gezogen sind, wenn die das an sich herangelassen haben, das vollzogen haben und auch nach Hause gegangen sind, dann sind die als erneuerte Menschen nach Hause gegangen. Das verändert sie. Das wünsche ich uns allen und dir. Oft bedrängt, nicht überwältigt, das Böse besiegt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir beten miteinander zum Schluss. Herr Jesus, du siehst uns hier sitzen. Und du weißt auch, dass ich da viel leichter darüber predigen kann, als dass ich das in meinem Leben vollziehe. Du kennst unsere Wunden, die wir oft so gerne verstecken und beschönigen und verdrängen. Wir wollen es immer schön haben. Aber es ist so viel Bitteres und Ätzendes und Böses in uns, auch durch andere, die uns Böses angetan haben. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du zu uns redest und dass du uns hilfst, dass wir uns öffnen, dir und dir unsere böse Rache abgeben und unseren Feinden vergeben und lernen, unsere Feinde zu lieben. Du hast uns geliebt und du liebst uns über alles, was wir verstehen können, obwohl wir manchmal unmögliche und schreckliche Leute sind. Danke, Jesus, dass du solch ein großes Werk an uns vollbringst. Und wir sind hier mittendrin. Segne du dazu einen jeden Einzelnen und diese Gemeinde als Ganzes. Amen. Amen.